Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Andächtigen Christus. Vor einigen Tagen hatten wir das Fest des heiligen Joachims, des Vaters der allerseligsten Jungfrau Maria. Und das Besondere an der Messe dieses Festes ist, dass da der Anfang des Matthäus-Evangeliums genommen wird und in der Heiligen Messe als Evangelium gilt. Das geschieht dann noch einmal am 8. September, am Fest der Geburt der allerseligsten Jungfrau Maria. Und wenn wir diesen Text lesen, den Beginn des Matthäus-Evangeliums, da kann es ja passieren, dass wir heute sagen, gut, hier wird die ganze Abstammungslinie da gebracht von Abraham über David, über den Josef, den gesetzlichen Vater der allerseligsten Jungfrau Maria, der Bräutigam der allerseligsten Jungfrau Maria und Nährvater Jesu Christi, der gesetzliche Vater war. Und dann fragt man sich, gut, was hat das mit uns heute zu tun? Wie sollten wir da sehen? Nun, interessant ist, dass der Matthäus adressiert hat das ganze Evangelium an die Juden. Das war damals die Situation, in der sich die junge Kirche befand. Man musste argumentieren und man musste belegen und wollte die Juden im Judenland überzeugen, Christus ist der verheißene Messias und Erlöser. Und diese Auflistung der Geschlechter soll dazu beitragen, dass man den Beleg erbringt und sagt, er stammt aus dem verheißenen Geschlecht, dem Geschlecht Davids, das königliche Geschlecht. Der Messias musste von dort kommen, so ist es verheißen worden. Und das ist eben der naheliegendste Grund oder der erste Grund, weshalb Matthäus so eifrig beschreibt, der hat den gezeugt, der stammt von dem da ab. Das ist eben sehr gewissenhaft, was da betrieben worden ist, weil es für die ersten Adressaten, die ersten Leser, die Juden, von entscheidendster Bedeutung war. Gut, man könnte sagen, heute nach 2000 Jahren hat das ja keine Bewandtnis für uns heute. Wir brauchen das alles nicht. Nun, Evangelium ist Evangelium, das ist klar. Und auch wir könnten und sollten uns die Frage stellen, vielleicht sagt das auch für uns etwas, auch und gerade heute. Und wir wissen ja, man stellt ja auch in der Kirche die Frage, und jeder hat sich wahrscheinlich auch selbst schon gefragt im Leben, warum hat Gott so lange gewartet, bis er sich in seinem Sohn offenbart hat? Warum hat es Jahrtausende gedauert, bis Jesus Christus in diese Welt gekommen ist? Denn all die Geschlechter vorher, sie mussten ja vermissen den Erlöser. Ja, sie hatten ja nicht einmal die geringste Chance, den Erlöser kennenzulernen. Ach, wie schade. Warum ist Gott nicht in seinem eingeborenen Sohn gleich bei Abraham erschienen oder beim König David, beim König Salomon? Kluge Männer gewesen, von Gott geführt, aber dann aber leider auch gesündigt. Aber trotzdem herausragende Person der Menschheitsgeschichte. Und wir sagen ja, die Grundregel ist, die Zeit war noch nicht reif. Offensichtlich. Offensichtlich musste es dauern, bis die Menschheit als großes Kollektiv oder speziell jetzt das Volk Israel in ganz konkreter Weise, aus ihm sollte ja der Erlöser kommen, eben heranreifte geistig innerlich. Und wenn wir uns eben diese ganze Liste anschauen, dann fühlen wir uns bestätigt. Abraham wurde berufen, die Auflistung, Stammbaum Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. eben des Sohnes Davids, das ist der Schwerpunkt und wird gleich zu Beginn gesagt. Und Abraham eben zeugte den Isaak, Isaak den Jakob und so weiter und so fort. Bis es dann am Schluss heißt, Matan zeugte den Jakob, Jakob den Josef, den Mann Maria, von der geboren wurde Jesus, der genannt wird Christus. Also genannt wird, das heißt, er ist es auch nach der Logik der damaligen Darlegung und Beschreibung von Tatsachen. Was hat das mit uns zu tun? Wir sehen hier, es sind Menschen aufgelistet, die uns etwas sagen, die eine herausragende Stelle in der Heilsgeschichte einnehmen. Ja, Abraham, der David, der König Salomon. Wir beten jeden Tag die Psalmen und ein Teil, ein Großteil kommt von David, ein Teil von Salomon. Wir beten es heute noch. Die katholische Kirche benutzt Jahrtausende alte Gebetslieder und das ist auch dann Ausdruck der gesunden Tradition. Aber dann sind auch Menschen, und das hat sich offensichtlich bei denen angesammelt, aufgesammelt. Jede Generation hat ihre eigene Erfahrung gemacht, im Glauben, im Umgang mit Gott, im Leben, in der Erziehung der Kinder und so weiter und so fort. Und dann sehen wir aber auch, das ist sozusagen das Prinzip der langsamen Anreicherung. So ist dann eben auch, wurde auch mit jeder Generation gebetet und gebetet und es hat sich sozusagen angesammelt, angereichert. Auch die Sehnsucht des Volkes hat sich angesammelt. Bis Gott dann in seiner Allwissenheit entschieden hat, jetzt ist die Zeit, dass mein eingeborener Sohn in diese Welt kommt, weil jetzt offensichtlich es Menschen gibt, die es verstehen werden. Und man sieht es eben bei jedem Volk, diese kulturelle, geschichtliche Anreicherung, die findet statt. Auch heutzutage, leider in der letzten einen, zwei Generationen negativer Hinsicht hat man oft den Eindruck, aber trotzdem, alles wirkt auf das gesamte sich aus. Das Interessante hier ist, wir finden aber auch Gestalten hier, die keinesfalls vorbildlich waren. Es ist hier die Rede, naja, König David zeugte den Salomon, von der Frau des Urias. Ja, das ist diese Frau, mit der König David Ehebruch betrieben hat. Und zwar auf so eine perverse, hinterlistige, böswillige Art und Weise, dass er den Urias, den Mann dieser Frau, von der Front zurückgeholt hat, damit er zu Hause ist, damit man nachher sagen kann, da sei das Kind des Urias. Nein, nein. Der wollte nicht, der war viel zu anstrengend, hat gesagt, während Krieg ist, werde ich mich nicht mit meiner Frau zu Hause vergnügen. Das mache ich nicht. Und dann hat er den umbringen lassen an der Front, letztendlich an die gefährlichste Stelle befehligen lassen. Und diese Frau, diese Tatsache findet hier auch Erwähnung. Nee, also, aber das ist dann auf der anderen Seite, sollten wir wohl so verstehen, dass die Menschheit auch aus ihren Fehlern lernen soll. Und jetzt hat es nun mal diesen Fall gegeben. Und da nachher lesen wir im Alten Testament, wie ein Prophet an König David herantritt und ihm sagt, schau mal, was hast du hier gemacht? Der König David hat eben bitterlich Tränen geweint. Er hat tiefste Reue empfunden und dem verdanken wir den Bußpsalm 50. Das ist die emotionale Reaktion des Königs Davids, als er eingesehen hat, was für eine schwere Sünde er hier betrieben hatte. Aber wir sozusagen profitieren, das ist dann auch eben der Reichtum, eben die Reue. Jemand ist gestolpert, ist schwer gefallen, aber es wieder auferstand, das trägt auch zur allgemeinen Bereicherung bei. Wie gesagt, der Psalm 50. tun Sie sich mal die Freude und lesen Sie bzw. beten Sie den mal einmal bewusst wieder. Und hier sehen wir, und das ist vielleicht auch die Antwort, was diese Texte uns heute sagen sollten. Es gibt die private, die kurzfristige Perspektive im Leben eines Menschen. Ein Tag, eine Woche, ein Monat, ja ein, zwei, drei bis fünf Jahre. Und dann kommt die ferne Zukunft. Und wir arbeiten für kurzfristige Ziele. Und das ist selbstverständlich, das ist ganz normal. Man will, wenn ein Problem da ist, wenn man zum Beispiel für jemanden betet um Bekehrung, um Besinnung, um Erkennung, Erkenntnis des eigenen Fehlweges, Umkehr zu Gott zurück, dann hoffen und erwarten wir, dass es bald geschieht. Das ist ja nur verständlich und das ist richtig so, legitim. Aber wir sollten bei all diesen Bemühungen nicht ganz außer Acht lassen, dass es auch die längere Perspektive gibt und dass wir auch auf die längere Perspektive hin arbeiten sollen. Wenn ich mir das nur so überlege, der heilige Augustinus hat damals ja nicht gewusst, dass er heilig gesprochen werde. Er hat nicht gewusst, dass er zum Kirchenlehrer erklärt werde und in der Kirche als Heiliger verehrt wird. Als er seine Bekenntnisse zum Beispiel aufgeschrieben hat, das war ein Bericht über sein eigenes Versagen. Er hat schonungslos seine Seele bloßgelegt in pädagogischer Hinsicht, um den Leuten zu zeigen, ich bin ein Sünder, aber Gott hat mir seine Gnade gegeben und jeder kann und soll wieder aufstehen und kann Gott nahe kommen. Aber wie profitieren wir heute, wenn wir die Bekenntnisse des heiligen Augustinus lesen? Nur ein einziges Beispiel. Oder eben, man sagt ja, der Prophet gilt nichts im eigenen Land. Da hat irgendein Mensch früher mal einen weisen Spruch getan und man hat das ignoriert. 200 Jahre später tauchen die Schriften auf, man liest das und sagt, Mensch, das war gerade die richtige Formulierung, das richtige Wort für mich jetzt in dieser Situation. Der damals hat sich das nicht denken können, dass er jemand nach 200 Jahren eine Hilfe sein wird. Der hat vielleicht auch gezögert, soll ich das aufschreiben, soll ich das formulieren, soll ich das den Menschen sagen? Er hat's getan und konnte gar nicht erahnen, wie sich das dann auch positiv auswirkt später. Und vielleicht sollten wir auch diese Sicht der Dinge ebenfalls uns aneignen. Und natürlich kümmern wir uns um das Naheliegendste, richtig. Aber es ist aber auch ein bisschen zum Beispiel jetzt mal so formuliert. Natürlich will man jetzt auch irgendwie äußerlich Erfolg haben. Das ist ja klar. Aber manchmal ist strategisches Vorgehen bringt auf die Dauer mehr, was wir unter Erfolg verstehen, weil da die gesunde Grundlage gelegt wird für die, die nach mir vielleicht kommen, auf diesem oder jenem Gebiet. Und wie bei jeder Firma zum Beispiel, wenn der kluge Chef die Grundlagen richtig gelegt hat, dann kann sein Nachfolger, sein Sohn oder sein Tochter später oder welcher Nachfolger auch immer davon profitieren und der ganze Betrieb funktioniert besser. Und auf der anderen Seite wissen wir, wenn jemand auf kurzfristigen Gewinn aus ist, dann holt er den Gewinn. Da wird er vielleicht zum Mann des Jahres genannt, aber nach zwei Jahren bricht alles ein, weil die Grundlagen nicht gefehlt haben. Von daher lassen wir uns auch nicht zu sehr entmutigen, wenn wir kurzfristig nicht das haben, was wir unter Erfolg verstehen, sondern seien wir tapfer und beständig und geduldig. Tun wir unsere Pflicht. Tun wir das, was wir als richtig, als wahr als echt erkennen. Tun wir das, was wir als den Willen Gottes erkennen, auch wenn wir kurzfristig das, was wir unter Erfolg verstehen, nicht bekommen, längerfristig dann denken und sagen, Gott weiß, wofür es gut ist. Wie gesagt, später passiert es. Sagt man nicht eben, die Künstler, die sind zu Lebzeiten in der Regel nicht anerkannt worden. Und dann, wenn sie gestorben sind, erst dann steigen ihre Bilder im Wert und dann redet die ganze Welt über sie. Unser Interesse ist nicht populär bekannt zu werden, sondern unser Interesse ist, Zeugnis für die Liebe, Heiligkeit und Barmherzigkeit Gottes abzulegen. Und wenn manchmal tritt ja auch die Verzweiflung, die Versuchung zur Verzweiflung heran, hat das noch einen Sinn, dass ich mich anstrenge, dass ich das tue? Es scheint nicht, dass jemand darauf hören will, scheint nicht, dass wir jetzt hier oder da Erfolg haben. Wir wissen nicht, was Erfolg ist. Wir wissen nicht, wen es trifft, um wem wir dadurch zu Hilfe sein sollen. Und wie damals im Alten Testament, vielleicht sollten wir weiter beten, weiter leiden, weiter uns sehnen, weiter uns Gott hingeben, uns ihm weihen, weiter im Guten wachsen. Es muss sich vielleicht auch in meinem Leben, in meiner Familie ansammeln. Das kommt nicht von ungefähr. Es muss eben auch der gesamte Rahmen gegeben sein, damit etwas Günstiges, etwas Gutes, etwas Heiliges sich entwickeln kann. Und von daher auf diese Weise Geduld haben. Und das ist das, was wir wohl aus diesem Evangeliumsabschnitt für uns gewinnen können. Diese Tapferkeit, dieses tapfere Weitermachen, unabhängig von der Frage, habe ich jetzt äußeren Erfolg oder nicht. Schau auf den Herrgott, tu deine Pflicht und Gott weiß, wofür das gut ist. Und in diesem Zusammenhang möchte ich ein ganz besonderes und spezielles Lob und anerkennendes Wort an die Familien sprechen. Die Familien, das ist der Rahmen, wo eben das Gute heranwachsen soll, wo man der künftigen, der nächsten Generation, den eigenen Kindern die Grundlage, die Grundbasis mitgeben kann, soll für ihr späteres Leben. Und auch wenn die Eltern manchmal missverstanden werden sollten, auch wenn die Kinder nicht immer den rechten Weg die ganze Zeit gehen, nicht die Hoffnung verlieren und nicht aufgeben. Und wenn die Kinder auch auf die eine oder andere Weise auf Abwege geraten, nicht mit ihnen brechen. Ich bin tatsächlich mit Vorstellungen konfrontiert worden früher, da hat jemand gesagt, sofort radikal abbrechen, wenn jemand nicht mehr zur Messe kommt. Das sind böse Menschen, die wollen Gott nicht kennen. Absolut falsch und verkehrt. Man schaltet dann um auf den Modus, wie kann ich durch das eigene Beispiel zeigen, dass die Vorurteile falsch sind, die da gehegt und gepflegt werden. Vielleicht sollte ich noch mehr anreichern mein Gebet, meine Sehnsucht, meine Hoffnung. Und vielleicht sollte ich Brücken bauen, um den Menschen doch sozusagen von manchem Irrtum abzubringen, damit sie sehen am guten Beispiel, was das wahre katholische Leben ist. Und vielleicht früher oder später die Kraft aufbringen zu sagen, ich habe einen Fehler gemacht, jetzt sehe ich es ein. Von daher, dieses Evangelium so seltsam es für uns klingen mag, wenn wir es lesen, aber trotzdem ermahnt es uns eben Tapferkeit. Die haben auch, hier werden 42 Generationen genannt, die erzeugte den. Die haben dann ja auch zu Hause gebetet. Die haben die Heilige Schrift gelesen. Sie haben es erklärt ihren Kindern und die haben es ihren Kindern, ihren und ihren. weitergegeben und erst nach 42 Generationen wurde der Erlöser geboren. Warum erheben wir den Anspruch, bei uns muss es schneller geschehen? Wir wissen es nicht, wir sollten es dem Herrgott übergeben und vor allem tapfer unseren Weg gehen. Und Gott gibt dann einem auch das, was wir wissen sollen, die Kraft und die Zuversicht. Und wahrscheinlich werden wir es erst in der Ewigkeit erfahren, wofür das gut wird. Und ich mag dieses Bild. In der Ewigkeit, da wird uns einiges bewusst, was wir als unbekannten Sünden getan haben, wo wir jemand auf die Füße getreten sind, im übertragenen Sinn, und jemand gekränkt haben. Aber ich gehe auch davon aus, dass da der eine oder der andere zu uns kommen wird und sagen wird, danke dir, wofür, ich kenne dich nicht. Du hast damals für die armen Seelen gebetet, das hat mir geholfen. Du hast damals ein Opfer gebracht, das hat mir jetzt geholfen. Der liebe Gott hat mir zugute gehalten und angerechnet, was du damals an Entbehrungen in Geduld getragen hast, wo du vielleicht eben Unrecht erfahren hast, du hast es aufgeopfert. Und das wird ganz sicher auch passieren. Von daher tapfer, geduldig unseren Weg gehen. Daran denken, vielleicht muss ich noch mehr ansammeln, damit es dann wirksam wird auf eine Weise, wie ich es erhoffe. Und der liebe Gott wird uns helfen und trösten und uns, wenn nicht eben auf die sichtbare, so auf die unsichtbare geistige Weise, jeden Tag Christus gebären lassen vor unserem geistigen Auge, in unsere Welt kommen lassen. Und dann werden wir in der Gnade Gottes weiter ermuntert, diesen Weg des Bekenntnisses zur Heiligkeit, Wahrheit, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit Gottes abzulegen. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. Amen.